Dürfen wir vorstellen? Die mächtigste Fanszene der Welt. K-Pop ist überall. Und K-Pop bricht gerade wieder lauter Rekorde.
I'm honored to be the first person, this is real, to tell you that K-Pop Demon Hunters, you got platinum, guys.
K-Pop hört sich so an. Oder so. Und auch wenn sie mit der Musik überhaupt nichts anfangen können, sollten sie trotzdem etwas darüber wissen. Also über K-Pop als Phänomen. Denn K-Pop ist weit mehr als diese Pop-Songs. Es ist ein Milliardengeschäft. Es ist eine Popkultur und die hat vielleicht sogar politische Macht. Darüber hat Republik-Autorin Ronja Beck schon vor 6 Jahren geschrieben. Es ist also höchste Zeit, um mit ihr darüber zu sprechen, wo wir heute stehen. Sie hören Update. Das ist ein Podcast der Republik. Mein Name ist Lucia Herrmann. Herzlich willkommen, Ronja Beck.
Hallo.
Ronja, fangen wir mit dem Grundsätzlichen an. Was genau ist K-Pop?
K-Pop ist koreanischer Pop. Südkoreanischer Pop, um genau zu sein, weil in Nordkorea ist die Situation ein bisschen angespannt, wie wir wissen. Was heißt das, koreanischer Pop? Normalerweise sind das Männer- oder Frauengruppen. Die kommen aus großen Firmen, die gehen dadurch jahrelanges Training, dann haben sie ihr Debüt. Grundsätzlich ist das Popmusik, wie wir sie kennen. Was es so ein bisschen außergewöhnlich macht, ist, dass sie alle sehr gut tanzen. Also die Choreografien sind ganz wichtig. Alle sehen sehr gut aus. Also auch plastische Chirurgie ist sehr typisch im K-Pop. Die Gruppen haben Konzepte. Das heißt, manche sind vielleicht ein bisschen frecher, andere sind eher ein bisschen konservativer. Sehr schöne Kostüme, so. Also sehr visuell, sehr ansprechend, genau. Und die Musik ist einfach Popmusik.
Und du hast gesagt, K wie koreanisch. Mhm. Der südkoreanische Staat hat auch ein Interesse an dieser Popindustrie. Kannst du dazu noch was sagen?
Mhm. Ja, also Soft Power ist ein großes Thema. Also das heißt, über Kulturgüter internationalen Einfluss zu gewinnen. Das hat Südkorea exemplarisch geschafft. Ich glaube, wie wenig andere Staaten. Also man spricht ja von Hallyu, von der koreanischen Welle. Unter dem Begriff kennt man einfach so diesen Einfluss, diesen Kultureinfluss, der aus Südkorea kommt. Ich glaube, vielleicht kann man es noch ein bisschen mit Bollywood vergleichen, was ja auch so ein Riesending war vor irgendwie 10, 20 Jahren. Das heißt, in Korea gab es ab einem gewissen Zeitpunkt so ein Kulturministerium. Also die haben weltweit Zentren eröffnet, die die koreanische Kultur näher bringen sollten. Da hat sich eine riesige Industrie dann gebildet in Südkorea, extrem erfolgreich, auch extrem klares Kalkül dahinter. Man ist international expandiert, die Texte sind immer englischer geworden oder auch japanisch oder auch Mandarin. Also K-Pop-Stars, die singen oft in verschiedenen Sprachen. Also da ist schon ein sehr klares Kalkül dahinter, über die Landesgrenzen hinaus erfolgreich zu sein.
Und was ist das Kalkül oder was ist das Ziel von diesem Kulturexport?
Grundsätzlich natürlich Geld, okay. Tourismus, Einfluss. Mhm. Ja, ich glaube, das ist schon viel. Mhm.
Jetzt hast du schon angekündigt, diese Bands, die man kennt, die man sieht, deren Tänze verbreitet werden, die durchlaufen ein jahrelanges Training. Vielleicht können wir das mal in einem Beispiel durchgehen. Yeah.
call them superstars seems, well, an understatement.
Yes, it is. Their arena shows in Chicago, New York, and LA, they're all sold out.
BTS ist die weltweit erfolgreichste K-Pop-Band im Moment. Die sind riesig, haben gerade ein neues Album rausgebracht, sind jetzt auf Welttournee. Was ist ihre Geschichte?
BTS ist in einem Sinn klassisch, in anderen ein bisschen unterschiedlich zu anderen Gruppen. Klassisch in dem Sinn, also der Ursprungspunkt war RM, Rap Monster oder Kim Namjoon, wie er eigentlich heißt. Das ist der Leader der K-Pop-Gruppe BTS. K-Pop-Gruppen haben immer so Leader, die dann die ganze Gruppe zusammenhalten sollen, die auch schauen, dass alle ins Training kommen und so weiter.
Wie so also, Anführer.
Ja, genau. Okay. Ja, es ist schon sehr hierarchisch. Und der war bekannt als Underground-Rapper in Südkorea. Und dann hat Big Hit Entertainment damals, heute heißt die Firma Hype, wollte eine Gruppe um ihn herum bauen.
Und Hype, das ist so eine von diesen Handvoll riesigen Musikunternehmen in Südkorea.
Genau, also früher sprach man von Big Three, heute sind es Big Four. Das ist SM, JYP, YG und Hype. Das sind so die großen Firmen, die sehr viele große, bekannte Gruppen herausgebracht haben. Mhm. Und dann hat man Leute gecastet, also dann hat man Leute hinzugefügt, auch Rapper, die auch schon bekannt waren oder Tänzer. Und daraus entstand dann schlussendlich BTS, dann gehen die ins Training und dann 2013 hatten sie ihr Debüt, noch sehr jung damals. Also ich glaube, RM war 15, als man da angefangen hat, die Gruppe zu bilden.
Okay, und das ist aber ziemlich typisch, oder, für diese Band, dass die sehr früh, also sehr jung, die KünstlerInnen gecastet werden, oder?
Ja, ja, das ist sehr typisch. Also es gibt auch Beispiele von Leuten, die sind mit 12 schon, kamen sie in dieses Training und dann hatten sie mit irgendwie 14, 15 ihr Debüt. Es fängt sehr, sehr jung an oft, ja.
Und wie muss man sich das vorstellen, dieses Training?
Dazu gibt es eine gute Dokumentation über eine Gruppe, die hieß Nine Muses. Das war eine Frauengruppe. Die war von einer kleineren Firma und das ist ein bisschen immer unterschiedlich, weil die kleinen Firmen haben weniger Geld und behandeln die Leute meistens schlechter. Aber trotzdem sieht man sehr gut, wie das abläuft. Die wohnen zusammen, die haben dann irgendwie über 10 Stunden am Tag Training, Tanztraining, Sprachtraining. Singtraining, das während Jahren, also verdienen die auch kaum etwas, weil sie machen da eigentlich Schulden. Sie müssen dieses Geld, das investiert wird, in sie zurückzahlen. Und in dieser Dokumentation sieht man halt einfach, wie die Frauen extrem unter Druck sind, psychische Probleme haben. Zum Teil gibt es so Unfälle, sind sie verletzt, dann müssen sie verletzt trainieren. Also es ist eigentlich noch recht verrückt, das ist schon eine krasse Maschinerie. Das ist aber so in großen Firmen dann schon ein bisschen anders, aber es ist schon großer Druck da, dass man da wirklich, ja, trainiert halt wirklich jahrelang, wirklich krasses, auch körperliches Training.
Und jetzt hast du gesagt, BTS, die hatten ihr Debüt 2013 und waren dann sofort erfolgreich?
Es war am Anfang ein bisschen schwieriger. Sie sind so als Hip-Hop-Gruppe gestartet. In Südkorea ist es immer so, es gibt so Musikshows, da treten die Gruppen auf und dann gewinnt immer jemand, und zwar die Person, die am meisten Verkäufe hat und am meisten Votings für ihr Lied.
Also das heißt, das Debüt ist selber auch ein Wettbewerb.
Genau, es ist extrem kompetitiv. Auf Reddit hat mal jemand kommentiert, es ist eigentlich wie professioneller Sport. Und es ist so, auch von den Fans her, da kommen wir ja noch nachher drauf zu sprechen, das ist extrem kompetitiv. Und du hast extrem viele Gruppen gleichzeitig, immer wieder Gruppen, die eingehen. Und wenn man dann lange keinen Gewinn verzeichnet, dann wird es schwierig. Und bei BTS hat das dann geklappt und dann so ab 2018 und dann 2020 wurden sie dann wirklich international groß.
Our guests tonight are some of the biggest stars on the planet, and they're a five-time Grammy-nominated group whose songs have been streamed over 45 billion times worldwide.
Und international groß heißt im Moment, dass ihr Album ist, glaube ich, das erste K-Pop-Album, das in den USA auf Platz 1 ist, der Billboard-Charts. Riesige Welttournee gerade am Laufen.
Genau, also so der, ich glaube, der größte Hit, den sie hatten, war 2020 Dynamite. Das kennen vielleicht auch Leute hier. Und ab da an waren sie wirklich sehr, sehr groß. Eben viele, sie haben x Weltrekorde gebrochen seither.
Ich weiß noch, als ich das erste Mal was von BTS gesehen habe, dann habe ich, also mich hat es total erinnert an so klassische Boygroups in den 90er Jahren, mit denen ich aufgewachsen bin. Also so Backstreet Boys, NSYNC, die wurden ja auch gecastet, mega groß vermarktet, diese Choreografien. Würdest du jetzt sagen, so diese professionalisierte Maschinerie da hinten, das ist der Hauptunterschied oder gibt es da noch andere Sachen?
Hey, ich glaube, also das stimmt natürlich, es gibt da Parallelen, aber ich glaube, die Unterschiede zu Boygruppen aus den USA ist schon allein zeitlich. Da, wo es in den USA die Gruppen weniger bekannt wurden oder sich auflösten, da ist dann in Südkorea, ist es dann so richtig losgegangen. Aber es ist einfach auf einem anderen Niveau. Die südkoreanischen Gruppen, also man sieht die Choreografien, das ist nicht vergleichbar mit Backstreet Boys. Also das ist
no offense.
Ja, no offense, aber nein, es ist wirklich, das sind halt professionelle Tänzer. Das ist alles perfektioniert, auch wie sie aussehen. Es ist wirklich die Konzerte, es ist einfach wirklich alles perfekt. Also sie singen und sprechen ja verschiedene Sprachen. Das ist irgendwie für amerikanische Künstler vielleicht Spanisch und dann hört es dann aber auf. Es ist einfach wie so schon ähnlich und vieles abgekupfert, aber wie nochmal auf eine noch bessere Ebene, noch genauer, noch strenger gebracht.
Wir haben über 200 Euro für ein Ticket gezahlt.
Ja. Als wir die Karten bekommen haben, das war einer der glücklichsten Tage.
Das Ding ist halt, die haben einfach das Gesamtpaket, sie haben das Aussehen, sie haben das Talent und sie können tanzen.
Und die Rolle der Fans ist anders, oder?
Genau, also ich glaube, auch bei Take That hattest du verrückte Fans, die Ex. Das war ja für sie wie Religion, Take That. Und auch dann, als dann Robbie Williams ausgestiegen ist, da erinnern wir uns ja alle noch dran, das Drama. Ich glaube, der große Unterschied ist, wie organisiert die K-Pop-Fans sind, in Südkorea, aber auch außerhalb.
Was meinst du damit?
Ein Beispiel, wie man das sehr gut sieht, sind zum Beispiel die Fan-Chants. Also es gibt...
Das
ist etwas sehr Interessantes. Das war für mich am Anfang auch so ein bisschen befremdlich, weil ich das nicht kannte. Also das heißt, wenn eine K-Pop-Gruppe auftritt und die Lieder singt, dann gibt es zu jedem Lied wie so ein Fan-Chant. Also das heißt, dass die Fans, diese Fan-Chants, die gehen dann so in der Community rum, an gewissen Punkten im Lied gewisse Dinge schreien, so. Mhm. Also zum Beispiel irgendwie bei Mic Drop von BTS, ein bekanntes Lied, da singen sie am Anfang alle Namen der Member und dann so BTS und das machen sie zweimal und dann so während dem Lied haben sie immer wieder so Einschübe, wo sie wie mitschreien.
Mhm.
Und das ist sehr interessant. Es ist wirklich so eine Choreografie.
Und wie so ein Chor. Mitgedacht, dass es nicht einfach spontan ist,
nein,
am Konzert,
nein.
Alle sagen einmal Olé, sondern das ist irgendwie...
Es ist wirklich, Leute lernen diese Fan-Chants im Vorhinein. Ich muss aber sagen, das ist schon auch in Südkorea vor allem, international gibt es schon auch, aber schon weniger. Das ist wie der Ausdruck von dieser Community, wie eingeschweißt die ist, wie sehr man sich austauscht. Es gibt ein eigenes soziales Netzwerk, Weverse, das wurde auch von Hype, von der Firma, wo BTS entsprungen ist, gegründet wurde. Das ist ein soziales Netzwerk eigentlich für K-Pop-Stars und K-Pop-Fans.
Mhm, also eine eigene Plattform, wo sie sich austauschen können. Da gibt es Chats, gibt auch Livestreams und auch einen Online-Shop, oder? Es ist alles in dieser eigenen, also die komplette Kontrolle auch über diesen Austausch.
Absolut. Also, und es geht auch dort ums Geld. Also du kannst, zum Beispiel, es gibt Livestreams, da kannst du nur zuschauen. Wenn du Member bist, dann
musst
du...
Aber man muss Member werden, also wirklich Mitglied werden in so einer Community?
Du musst nicht, aber du hast schon Vorteile. Also ich persönlich zum Beispiel habe jetzt für BTS-Tickets gekauft und bin für das Member, also ARMY geworden, so heißt die Fan-Community von BTS. ARMY steht für Adorable Representative MC for Youth. Mhm. Also alle K-Pop-Gruppen haben da ihre Fan-Communities, die haben alle verschiedene Namen. Es gibt auch irgendwie Sennies, es gibt Blink von Blackpink, Shaywall, es gibt alles Mögliche.
Aber es ist wichtig, dass sie einen Namen haben und so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl als Community.
Genau, also man unterscheidet sich natürlich auch von den anderen Gruppen. Zum Beispiel gibt es auch diese Lightsticks, das sind Lichtstäbe an den Konzerten und da hat jede Gruppe ihren eigenen, der auch anders aussieht, man hat eigene Farben. Es ist schon sehr, wegen dem habe ich gesagt, wie Sport, es ist schon auch sehr kompetitiv unter den Gruppen, aber auch unter den Fans. Es gibt auch Fan-Wars.
Also, what?
Also es ist verrückt, also jetzt zum Beispiel aus BTS, als das neue Album rauskam, dann gab es ganz viel Hate und das kommt natürlich von Fans von anderen Gruppen.
Okay.
Und das ist dann wirklich zum Teil extrem. Ich glaube, in Südkorea, ich weiß das noch früher, in den südkoreanischen Foren war das dann auch nochmal extremer. Das sind dann wirklich Fan-Wars.
Okay. Okay, dann kommen wir mal von diesem kriegerischen eher zum solidarischen. Denn du hast ja gesagt, eben, die sind total vernetzt, die sind extrem online, diese Fans, und sie können sehr gut mobilisieren.
K-Pop Fans are making their voices heard with a creative social media campaign in solidarity with the anti-racist protest going on across the US.
Es gab immer auch Momente, wo sie eben nicht nur auf diesen eigenen Plattformen aktiv waren, sondern auch auf anderen Plattformen, beispielsweise auf Twitter, heute X. Und sich mobilisiert haben für Themen, die jetzt eigentlich so direkt nichts mit K-Pop zu tun haben. Zum Beispiel 2020 bei den Black Lives Matter-Protesten in den USA.
They took over Twitter's White Lives Matter Hashtag, drowning out anti-BLM posts with tons and tons of K-Pop music videos, fan cams, art, memes and performances. Mixed in with anti-racist statements of their own.
Das ist ja jetzt ein paar Jahre her. Was würdest du sagen heute? Wie politisch ist K-Pop oder sind auch die K-Pop-Fans heute?
Ich glaube, das ist wichtig zu unterscheiden zwischen Fans und den Idols, also den KünstlerInnen. Ich glaube, so für gesellschaftspolitische Anliegen, da gab es immer wieder Bewegungen, auch während Corona zum Beispiel, dass Geld gesammelt wurde unter den Fans. Solche Dinge, das passiert schon immer wieder. Ich muss sagen, heute so in Nachbetrachtung ist das schon außergewöhnlich. Also das, was bei Trump passiert ist, dass sie seine Rally gecrashed haben, indem sie einfach Karten gekauft haben und dann nicht erschienen sind.
As the New York Times reported, the low attendance came amidst a viral campaign allegedly orchestrated by TikTok users and K-Pop fans to flood the Trump campaign with ticket requests for the Tulsa Rally and then no-show the event.
Trump hatte eine Veranstaltung und die war basically leer.
Genau.
Und weil K-Pop-Fans die Tickets gekauft hatten.
Genau. Und nicht erschienen sind. Genau. Und das war so eine witzige Aktion, die ist viel in den Medien rumgegangen. Man muss aber schon grundsätzlich festhalten, das ist ja wie Popmusik, glaube ich, überall ein bisschen auf der Welt, vielleicht in Korea noch ein bisschen mehr. Tatsächlich, das ist schon grundsätzlich sehr apolitisch. Mhm. Also vielleicht äußert man sich mal gesellschaftspolitisch irgendwie für Gleichberechtigung oder so.
Thank you, Mr. Secretary General. It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation.
BTS ist da ein gutes Beispiel, ein besonderes, weil sie zum Beispiel vor der UN-Generalversammlung gesprochen haben.
True love first begins with loving myself.
And hi, we're BTS, and it is a great honor to be invited to the White House today to discuss the important issues of anti-Asian hate crimes, Asian inclusion and diversity.
Oder im Weißen Haus, da ging es dann, also bei diesen beiden Speeches ging es um Selbstliebe, aber auch um anti-asiatischen Hass. BTS hat vor der UN-Generalversammlung zum Beispiel gesagt, man soll sich ausleben können, sein Leben leben, egal was die Geschlechtsidentität ist. Das ist schon viel, muss man sagen. Sowas zu hören von einem K-Pop-Artist, vor allem so LGBTQI-Plus-Themen, ist eher schwierig. Das heißt, hier gibt's noch viel nachzuholen. Also, aber es hat sich schon verändert, auch weil K-Pop internationaler geworden ist, schon allein deshalb. und dann auch Diskussionen angestoßen worden sind, zum Beispiel bezüglich Rassismus innerhalb des K-Pops, also einerseits als Opfer, aber auch als Täter.
Kannst du das kurz noch erläutern? Also
es gab immer wieder und es gibt bis heute immer wieder Skandale von K-Pop-Künstlerinnen, zum Teil sehr bekannt, die zum Beispiel das N-Wort gesagt haben, die sich irgendwie Blackface gemacht haben, und zwar noch nicht so lange her, also nicht irgendwie in den Nullerjahren, sondern 5 bis 10 Jahre her. Oder beim Leader von BTS bei RM ist auch immer ein bisschen der Vorwurf im Raum, dass er in Blackcent spricht. Also er spricht das einzige Englisch, also fließend, und hat so einen Akzent. Er sagt, er hat Englisch von Rappern gelernt, von Rapmusik. Aber es ist ein bisschen komisch. So, also er spricht schon in so einem Slang, den man eher so Afroamerikanern zuschreibt. Was irritiert, da wurde auch schon drauf angesprochen, da gibt es so Interviewpassagen, die ein bisschen kritisch sind. Solche Dinge, Blackpink haben das N-Wort gesagt, da gab es ein Leak letztes Jahr, als sie Teenagerinnen waren. So, also diese Komponente, die gibt's und die sorgt auch immer wieder für Kritik, für Auseinandersetzungen auch unter den Fans, weil halt auch viele POC und schwarze Menschen K-Pop hören heutzutage. Und dann gibt's die Komponente von K-Pop-Artists, die nach Amerika gehen, irgendwelche Shows, die rassistische Fragen gestellt bekommen, irgendwie so, wer ist jetzt wer von euch? Also dieses Stereotyp, dieses Rassistische von wegen, die sehen alle gleich aus. Oder ihnen wird so ein Kompliment gemacht, ach, du kannst ja so gut Englisch. Und dann sagt irgendwie der eine mal, ja, ich bin in Australien aufgewachsen. K-Pop-Gruppen sind ja oft international im Sinn von, du hast irgendwie Leute, die eben in Amerika, in Kanada, Australien aufgewachsen sind oder Chinesen oder Japanerinnen. So. Die Rassismusdiskussion, die ist kompliziert, weil sie geht wirklich in beide Richtungen. So. Und auch Cultural Appropriation. Ich glaube, ich finde den Begriff nicht so einfach. Ich glaube aber, bei K-Pop ist es wichtig, den zu diskutieren.
Also kulturelle Aneignung.
Genau, also dass man sich kultureller Güter anderer Gruppen, auch marginalisierter Gruppen aneignet, um Profit zu schlagen. Ich glaube, da hat K-Pop ein Problem. Schon immer, also du hast bekannte K-Pop-Artists, die irgendwie mit Cornrows rumgelaufen sind, mit Rastas, wie sie sich angezogen haben, die Musik. Dann kam es eben bis zu Blackface-Auftritten und so. Das ist einfach ein Problem, auch wenn man sich so die Migrationsrate in Südkorea anschaut. Das ist natürlich...
Also es ist eine sehr homogene Gesellschaft.
Sehr homogen. Das ist dann, da wird es dann schon sehr problematisch.
Worin liegt eigentlich die Macht dieser Fans? Ist es die pure Masse, dass es einfach Hunderte von Millionen sind mittlerweile? Oder was würdest du sagen, was macht diese Fanszene eben so mächtig?
Ein ökonomischer Punkt vor allem. Also die sind Leute, die geben für alles Geld aus. Also die zahlen natürlich die Memberships, die holen sich den Merch. Die Firmen, die wissen auch immer, dass für sich nutzt. Also dass du da, das macht Taylor Swift ja auch, so Sondereditionen von Alben hast, ganz viele verschiedene Alben, also Versionen. Und dann kauft sich die Fans natürlich alle. Rolling Stone hat das jetzt auch gemacht. Das war sehr witzig. Die haben jetzt eine Titelgeschichte mit BTS, also das Musikmagazin, Titelgeschichte mit BTS. Und die haben jetzt 8 verschiedene Ausgaben rausgebracht. Und das ist halt wirklich so dieses K-Pop-System. Oder dann kannst du halt 8-mal das Magazin kaufen, so, wenn du alles haben willst. Also mit unterschiedlichen Covern, oder wenn du alle unterschiedliche Cover willst und unterschiedliche Interviews sind da auch drin, dann musst du alles quasi kaufen. Die Fan-Community ist sehr involviert in diese Gruppen und bereit, viel Geld und Zeit zu investieren. Und als Zeit zum Beispiel auch beim Streaming. Das ist so typisch K-Pop, das war auch im Text auch erwähnt. Ein neues Album kommt, ein neues Video, dann wird einfach Dauer gestreamt.
Also, aber das hat auch wirtschaftliche Gründe, oder? Kannst du das noch erklären?
Genau, also es pusht natürlich das Album extrem. Die Rekorde, es ist dann überall top in den Charts. Bei Arirang, dem neuen Album von BTS, war es dann so, da gibt's einen Song, das ist so eine ganz bekannte Glocke, die man dort hört und eigentlich sonst nichts. Es ist einfach so 1,5 Minuten nur, das schallt so, aber es ist keine Musik. Aha. Das ist auch irgendwie in den Top-Streaming-Charts bei Spotify. Alle Top 14 Plätze sind von BTS, von dem neuen Album, besetzt worden. Es sind halt 14 Tracks und ein Track ist halt diese Glocke.
Also heißt, die Fans haben eigentlich diese Systeme gehackt, also verstehen, wie die funktionieren und nutzen das aus.
Absolut, absolut. Also Weil die Streaming-Plattformen, die können dich ja als Bot identifizieren und dann, wie trickst man das aus, dass diese Views auch zählen und diese Klicks auch zählen. Mhm. Also das ist schon sehr ausgefuchst.
Mhm.
So.
Ja, und damit tragen sie auch dazu bei, dass K-Pop immer bekannter wird und sichtbarer und global verbreitet, oder?
Ja, definitiv. Oder wenn es überall in den Charts ist, Rekorde bricht. Mhm. Das ist schon etwas wert, ja.
Mhm. Was ist deine Einschätzung? Kommt das von den Fans selbst oder ist das eigentlich orchestriert?
Es ist natürlich immer eine Frage, ab wann ist etwas orchestriert? Inzwischen natürlich gibt es K-Pop schon lange und das ist wie ein eingespielter Mechanismus. Ich glaube, inzwischen ist das ein Selbstläufer. Mhm. So, also vor allem für so Gruppen wie BTS, die so eine große Community haben international.
Mhm. Also mein Eindruck ist, und das zeigen ja auch Zahlen, wie verbreitet K-Pop heute ist. Es ist so groß wie noch nie. Ich fand's lustig, ich habe vor kurzem meinen Kindergeburtstag organisiert mit lauter Siebenjährigen, die wild durcheinander gerannt sind. Irgendwann haben wir Golden gespielt. Also das ist der Song aus der extrem erfolgreichen Netflix-Produktion K-Pop Demon Hunters, der letztes Jahr alle Rekorde gebrochen hat. Und dann haben alle Siebenjährigen zusammen angefangen zu tanzen, weil sie diese Choreo auch in der Schule gelernt hatten. Sieben war in den 90er Jahren. Ich kannte keine einzige südkoreanische Künstlerin. Und heute ist das einfach wie eine Selbstverständlichkeit. Löst sich da auch gerade was ab? Also die ganze Popkultur hier in der Schweiz oder auch in Westeuropa allgemeiner war so lange geprägt von den USA, von KünstlerInnen aus den USA. Hast du das Gefühl, wir sind jetzt an einem Punkt, wo sich das ändert?
Also meine Sicht auf die Dinge ist, dass K-Pop schon, ich würde sagen, mit den 2010ern international groß geworden ist. Ich glaube, BTS war sicher der bisherige Höhepunkt. Aber ich glaube, eigentlich sind sie schon lange, haben Auftritte in Late-Night-Shows, in amerikanischen, sind auf Festivals, auf amerikanischen, machen Tournees in Europa. Das gibt's schon länger. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass vor allem die US-Industrie groß irgendwie vom Sockel deshalb gestoßen wurde. Aber ich glaube schon, es verändert sich. Also das sieht man. Also man sieht zum Beispiel, dass am Coachella, dem bekanntesten Music Festival in den USA, dass da K-Pop-Künstlerinnen auftreten. Das ist normal heutzutage. Du hast BTS ist mehrfach an den Grammy Awards aufgetreten, mehrfach nominiert. Auch Cat Eye, eine internationale K-Pop-artige Gruppe, ist auch an den Grammys aufgetreten. Also BTS mit der größten Welttournee in ihrer Zeit. BTS die größte Boyband der Welt, also nicht die größte K-Pop-Band, sondern wirklich die größte Boyband, die erfolgreichste seit den Beatles. Das ist krass. Es ist krass, das ist so ein kleines Land, oder? Das ist krass. Also da sind wir die Frage, wann ist etwas Mainstream? Da wann hast du einfach zum Beispiel viele Fans auch in Südostasien, Indonesien, ist auch nicht so ein mega kleines Land, was die Bevölkerung anbelangt. Das sind schon sehr, sehr viele Menschen. Auch im chinesischen Markt, auch wenn es dort ein bisschen schwierig ist, da hast du natürlich viele Fans auch in Asien. Das heißt, ich glaube, im Moment ist es so eine Koexistenz. You know, like Liberty, Tesla. Und die Entwicklung im Moment ist so ein bisschen, dass die koreanischen Firmen versuchen, mit internationalen Gruppen gezielt internationales Publikum anzusprechen. Also dass es keine koreanischen Lieder mehr sind, sondern Englisch oder Spanisch zum Beispiel.
Ja, abgefahren. Also Hype, diese Riesenfirma, die hinter BTS steht, hat gerade vorgestellt, die neue lateinamerikanische Boyband. Die singen alle auf Spanisch oder Brasilianisch.
Genau, also das ist das, was jetzt wirklich groß wird und sicher noch zunehmend kommen wird, diese Gruppen. Cat's Eye, das ist aus einem Joint Venture eigentlich entstanden zwischen Hype und Universal, also der großen Musikkonzern in den USA. Über eine Castingshow, die auf Netflix ausgestrahlt wurde.
Natürlich.
Also das ist sehr, da ist klar, da will man international sein. Und da geht es auch nicht mehr wirklich um das K im Pop. Mhm. Also sie singen auf Englisch, Ein Mitglied ist Koreanerin, auch eine Schweizerin dabei. Im Moment pausiert sie, aber eigentlich noch dabei. So, also das ist schon eine Entwicklung. Das Konzept K-Pop, transnational nennt man das, dass es transnational wird.
Und auch ausgerichtet auf die Nachfrage, oder? Also ich denke, je länger ich über K-Pop nachdenke, ist es wirklich so Kapitalismus perfektioniert, oder? Es ist, man schaut sich an, wo gibt's einen Markt, zum Beispiel Lateinamerika, da gibt's mega viele K-Pop-Fans. Wie kann man die Nachfrage, die es dort gibt, perfekt befriedigen? Und dann wird ein Produkt genau dafür geschaffen, eine neue Band, die genau das darauf irgendwie abgestimmt sein soll.
Ich glaube schon, wobei man auch nicht unfair sein darf. Ich glaube, dass es in den USA groß anders ist. Auch in der US-Musikbusiness wird da ganz klar berechnet, wie muss die Person vermarktet werden, damit man maximal erfolgreich ist. Ich glaube, da darf man nicht unfair sein. Und zum Beispiel bei BTS, was da ein Unterschied ist, ich glaube, deshalb wurden sie auch international so erfolgreich, ist, weil sie schon recht individuell waren von Anfang an. Also die einzelnen Member sind herausgestochen. Das ist nicht bei allen Gruppen so. Bei vielen ist man mehr so als Einheit, wird man als Einheit vermarktet, viel mehr oder stärker. Mhm. Und BTS hat auch immer mitgearbeitet, hat mitproduziert, die Songs mitgeschrieben. Das ist schon ein viel individuellerer Ansatz, der halt auch international einfach erfolgreicher war, weil wir es uns auch mehr gewöhnt sind. So. Am Ende ist das Fazit, das Musikbusiness ist überall auf der Welt ein bisschen dreckig, glaube ich. Mhm. Es gibt einfach so situative und auch so kulturelle Unterschiede. Wie versucht man, Profit zu schlagen? Mhm. So.
Hey, dreckiges Musikbusiness ist ein gutes Stichwort, weil ich wollte unbedingt noch auf die Arbeitsbedingungen zu sprechen kommen. Das ist was, das seit Jahren kritisiert wird, dass, du hast es am Anfang gesagt, dieses harte Trainingsprogramm, die krassen Verträge, mit denen die KünstlerInnen auch an diese Firmen gebunden werden. Hat sich da irgendwas verändert? Ist das besser geworden in den letzten Jahren?
Ich glaube schon. Also es hat viele Fälle gegeben von KünstlerInnen, das gibt es bis heute, die klagen gegen ihre Firmen. Oft ist es so, du bist Trainee in dieser Firma, dann hast du wie so einen Vertrag über eine gewisse Anzahl Jahre und dann wird der Vertrag neu ausgehandelt. Und das ist ja wie ein extrem wichtiger Punkt für die Artists, weil dort geht es halt auch um bessere Konditionen dann, dass sie mehr verdienen und so weiter. Und früher waren irgendwie so Verträge über 10 bis 15 Jahren normal oder gab es einfach in gewissen Firmen. Und das hat sich schon geändert. Also bei BTS hatte die einen 7-jährigen Vertrag, wenn ich richtig bin. Das hat sich schon verbessert. Und es gab immer wieder halt Skandale, es gab Suizide. Da muss man auch, finde ich, drüber sprechen. Es gab immer wieder Leute, die psychisch zusammengebrochen sind. Das findet man aber auch bei US-amerikanischen KünstlerInnen, muss man sagen. Also eben, da kommt man wieder zu dem Fall, das Business ist immer ein bisschen dreckig. Aber ich glaube schon über die Zeit, also jetzt gibt es schon auch viele bekannte Stars, die ihre Firma verlassen haben oder dagegen klagen, die eigene Labels gründen. In den letzten Jahren kommt das regelmäßig vor.
Hey, zum Schluss noch eine Frage. Bei K-Pop geht es so viel um Disziplin, Perfektion. Die müssen perfekt aussehen, die Choreos sind perfekt. Es folgt oft auch klaren Regeln. Da liegt es ja auf der Hand, dass man sich fragt, hey, welche Rolle spielt eigentlich KI für das K-Pop-Business?
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt auch, weil es gab so Umfragen auf dem Pew Institute, KI in Südkorea erstaunlich positiv bewertet wird. Also überdurchschnittlich viele Leute schätzen ein, dass KI eine positive Entwicklung bringen wird. Mhm. Ich habe da mal eine Zahl gelesen, 70% von den Befragten geben an, dass sie positiv eingestellt sind gegenüber KI. Das ist in den USA und in Europa ist das ganz anders. Mhm. Was das für K-Pop bedeutet, ich glaube, natürlich, der Anreiz, KI zu benutzen, ist in der Musikindustrie sicher sehr groß. Also man sieht es schon an den Musikvideos, ehrlich gesagt. Also die Musikvideos sind in den letzten Jahren immer verrückter geworden und zum Teil offensichtlich wurde KI verwendet.
Ja, ich habe auch gesehen, es gab schon rein künstlich kreierte K-Pop-Bands oder auch KünstlerInnen, die einfach als Hologramme aufgetreten sind, also wo gar nicht mehr eine physische Person auf der Bühne steht und trotzdem eine Halle füllen. Hast du das Gefühl, das ist die Zukunft?
Ich glaube, bis jetzt sind das mehr so PR-Gags von gewissen Firmen. Also es gab zum Beispiel diese Gruppe Maeve. Gab es nur eine Handvoll Lieder. Das ist unklar, wer da singt. Das ist eine Frauengruppe, aber das sind so animiert. Aber das ist dann auch nichts geworden. So, also die sind gekommen, es gab ein paar Lieder und dann auch wieder weg. Ich glaube, so diese Experimente, das sind im Moment noch Experimente. Ich sehe da nicht irgendwie im Moment eine große Bedrohung für reale KünstlerInnen, existierende. Aber ich glaube, so unterstützend, das sieht man jetzt schon. Also so auch große Gruppen, da wo klar ist, hey, da kam irgendwo KI zum Einsatz. Ich habe eher ein bisschen Sorge, was das anbelangt. Ja, aber gleichzeitig, das ist halt die Zeit. Wir müssen irgendwie damit umgehen. KI ist hier, um zu bleiben. Und das betrifft auch hier auch genauso die US-Industrie. Da gab es ja auch schon Fälle von irgendwie Timbaland, der sehr bekannte Produzent, der eine KI-Künstlerin rausbrachte und so. Ja, alle spielen mit KI rum natürlich. Aber das ist auch nicht mega überraschend.
Okay, vielen Dank für die ganzen Einschätzungen und das Gespräch.
Merci.
Wenn Sie jetzt noch mehr wissen möchten zu K-Pop und Sie interessiert, was eigentlich der ursprüngliche Text war, den Ronja Beck geschrieben hat, wir verlinken ihn in den Shownotes und dort verlinken wir auch alle Musik, die Sie in dieser Folge gehört haben. Das war Update, ein Podcast der Republik. Hier sprechen wir über die Geschichten nach den Geschichten. Produktion Laura Bachmann, mein Name ist Lucia Herrmann. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss zusammen.